Liebe Gemeinde, in welcher Welt leben wir eigentlich? In welcher Welt leben wir eigentlich? Wo fühle ich mich zugehörig? Zu welcher Welt? Sehe ich mich als Europäer oder als Weltenbürger oder mehr als Sachse oder Vogtländer oder doch nur als Villar? Zu welcher Welt gehöre ich? Vor ungefähr noch 200 Jahren, da war der Radius des normalen Menschen ungefähr 15 Kilometer. Sein Leben lang, seine Kenntnis, das, was er so erreicht hat und den Überblick hatte. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Heute sind wir vernetzt, sind mobil, nicht nur die Vielfahrer unter uns. Wir alle kriegen mit, was nicht nur in unserem Land, sondern in aller Welt los ist. Und die Bilder erschrecken uns immer wieder. Zu welcher Welt gehören wir? Was ist los in unserer Welt? Und je vernetzter alles ist, umso mehr hat man den Eindruck, in der letzten Zeit gibt es auch wieder die Sehnsucht nach Identität, nach Geborgenheit, nach Nationalem. Die Grenzen werden wieder hochgezogen. Einzelne Länder wollen für sich etwas proklamieren. In welcher Welt leben wir? Was ist meins? Wo gehöre ich eigentlich hin? In der Bibel ist die Antwort auf diese Frage nicht der Rückzug in das eigene Heim, nicht in die gemütliche Komfortzone mit Carport und Terrankochfeld und Couchgarnitur. Die Menschen, die Jesus nahe kommen, Jesus lässt die Menschen, die ihm begegnen, keinen Haustürschmuck anbringen oder er lässt sie auch nicht das Gartentürchen reparieren. Er bringt sie in Bewegung. Wir waren gestern zum Konfitag in Zwickau auf der Eisbahn und da haben wir das auch thematisiert. So wie wir uns auf der Eisbahn bewegen und da die Kreise ziehen, so ist es auch mit Gott. Ein Leben mit Gott ist ein Leben in Bewegung. Jesus löst uns aus Lähmung, aus irdischen alltäglichen Abläufen oder aus Bequemlichkeit. Jesus selber hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Für ihn war klar, ein Prophet gilt nichts zu Hause. Jesus ruft die Menschen immer wieder in seine direkte, radikale Nachfolge und damit auch immer wieder aus Bequemlichkeit heraus. Die von ihm Angesprochenen, so heißt es immer wieder, verlassen ihre Arbeitsplätze, verlassen das Bisherige, das Gewohnte und kommen in Bewegung, um ihm nachzufolgen. Paulus ist ein gutes Beispiel dafür. Er war so viel unterwegs, er war untypisch. Mit seinen Missionsreisen hatte er einen Radius gehabt, untypisch für die damalige Zeit. Aber ihn hat es getrieben nach außen, zu den Menschen. Und er hat es im Korintherbrief auch beschrieben, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte einmal abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut, nicht mit Händen gemacht, sondern das ewig ist im Himmel. Diese Hütte wird beschrieben wirklich mit einem Zelt. Ein Zelt ist etwas sehr Mobiles, etwas sehr Vergängliches, etwas sehr Transportfähiges. Unsere irdische Zugehörigkeit, unsere irdische Welt ist ein Zelt. Keine stabile, ewige Heimat. In all unserem Leben verändert sich immer wieder alles Mögliche, nicht nur die Strukturen der Gemeinde, sondern auch im familiären Umfeld. Alles, was sich ändert, wir haben eine ewige Heimat. Dort sind wir verankert und verwurzelt. Und ich denke, gerade wenn wir wissen, wo wir hingehören, wenn ich weiß, wo ich verwurzelt bin, wo ich verankert bin, gerade dann, wenn ich einen Fixpunkt habe, gerade dann kann ich mobil und flexibel sein und kann auch mit Veränderungen leben. Das Wort, das wir uns heute vornehmen, entstammt aus einer sehr intimen, aus dem stillen Kämmerlein. Wir schauen durch das Schlüsselloch in das Gebet Jesu zu seinem himmlischen Vater. Eines der wunderbarsten Gebete. Das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17, ein ganzes Kapitel. Nur einige Verse will ich uns daraus lesen, aus Johannes 17, Verse 14 bis 19. Da betet Jesus und wir können dankbar sein, wir haben diesen Schatz bewahrt. Jesus betet, ich habe ihnen, also den Jüngern, ich habe ihnen, wir dürfen uns auch angesprochen fühlen, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, sodass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Wort unseres Herrn Jesus Christus, Gebetsworte. Was betet da Jesus? Zu welcher Welt gehören wir? In welcher Welt leben wir? Jesus betet ziemlich eindeutig, die Jünger Jesu, die, die ihm nachfolgen, gehören nicht zu dieser irdischen Welt. Das heißt, es ist nicht unsere Heimat, es ist nicht unsere Quelle, es ist auch nicht unsere Identität. Nicht unser Land, nicht dieser Planet, auch nicht das Vogtland, auch nicht unser Ort. Es ist nicht unsere Welt. Aber zugleich, und das passt eigentlich gar nicht dazu, zugleich bittet Jesus, nimm sie aber nicht aus der Welt heraus. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Wir könnten ja denken, wenn wir hier nicht hingehören, dann müssen wir woanders hin, wo wir hingehören. Ich muss dort sein, wo ich hingehöre. Nein. Ein Beispiel, um das ein bisschen deutlich zu machen. Wenn ich kein Strafgefangener bin, aber ich bin doch im Gefängnis, dann gehöre ich dort nicht hin. Dann komme ich hoffentlich so bald wieder raus. Oder ein schöneres Beispiel, wenn ich kein Fußballprofi bin, aber ich bin auf dem Rasen im Bundesligastadion, dann gehöre ich dort nicht hin und bin bald wieder raus. Und Jesus sagt genau so, ihr seid in der Welt. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Wir werden dort nicht rausgenommen. Es ist nicht eure Welt, es ist nicht eure Heimat, nicht eure Werte, das ist nicht euer Umgang, nicht eure Identität. Aber trotzdem, und dann bringt Jesus die Begründung. Die Erde war auch nicht die Heimat Jesu. Und trotzdem war er auf die Erde gesandt. Und so wie Jesus in die Welt gesandt ist, so sind auch wir an die Welt gesandt, auch wenn wir nicht zur Welt gehören. Nicht raus aus der Welt, nicht raus aus der verlorenen, sündigen Welt. Raus aus der Sünde, ja. Raus aus den verdorbenen Werten, ja. Aber nicht raus aus der Welt, sondern genau dorthin, wo es weh tut. So wie Jesus ging. Darum bittet Jesus viel mehr, nicht rausnehmen. Nicht raus aus der Katastrophe, ja, sondern bewahrt werden vor dem Bösen. Jesus bittet, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen dort, wo wir sind. Dass wir geheiligt werden durch das Wort der Wahrheit. Das brauchen wir. Bewahrung vor dem Bösen und Heiligung in der Wahrheit durch sein Wort. Das brauchen wir in der Welt. Nicht, dass wir hinausgenommen werden. Auch wenn das für uns irgendwie der erste, der scheinbar leichtere Weg wäre. Wir sind und wir sind gesandt in diese, in Gottes geliebte Welt, so zerrüttet und verschüttet und erschüttert sie sein mag. Jesus hat sich so tief gebückt und gebeugt, er ist hier zu finden, auch wenn es nicht seine Welt ist, in der Krippe, in der Gosse. In welche Welt gehören wir? Vor einigen Jahren, da war eine furchtbare Explosion in einem Stollen, ein schweres Grubenunglück. Immer wieder hören wir solche Nachrichten. Es beginnt eine fieberhafte Rettungsaktion. Es geht um Leben, um Tod. Und einige sind verschüttet. Einige Bergleute kommen ums Leben. Als kaum noch Hoffnung auf Überlebende bestand, da entdeckt man, dass noch einige Männer am Ende eines Stollens sich haben retten können. Aber sie sind dort eingeschlossen. Man beginnt oben zu rechnen und zu planen. Schließlich beginnt man, eine Bohrung niederzubringen. Und dann nach langen Stunden Hoffen und Bangens dringen die Retter nach unten zu den Verschütteten vor. Die Retter kommen dreckig, verschwitzt, unter Einsatz ihres Lebens zu den Eingeschlossenen. Sie bringen sie vorsichtig und mit Mühen ans Tageslicht. Was hätte in dieser Situation den Bergleuten in ihrer Angst und Todesnot, in ihrer Dunkelheit und Bedrohung, was hätte denen ein schön angezogener, gekleideter Bergwerksdirektor über Tage genützt? Gar nichts. Rettung nur möglich, wenn jemand zu den Gefangenen hinabkommt, wenn jemand in die gleiche Not, in die gleiche Dunkelheit hinunterkommt, die gleiche Kleidung trägt und mit den Bergleuten eins wurde. Nur so konnten sie gerettet werden. Und das ist eine wunderbare Geschichte, ein Gleichnis für das, was Jesus getan hat. Jesus ist kein Bergdirektor, der von oben am Schreibtisch irgendwie die Dinge lenkt und leitet. Jesus schwebt nicht über den Wolken. Er geht dorthin, wo es weh tut, wo es was kostet. Er geht zu den Armen und Kranken, zu denen, die Not haben. Ja, er kommt zu uns in unseren Nöte und Ängste. Und nur so kann er uns retten, wenn er uns ganz nahe kommt. Tief steigt er herab. Der barmherzige Gott im Himmel kann uns nur retten und bergen, wenn er so tief zu uns herabkommt, so tief, wie wir gefallen und geraten sind. Das ist die Mission, das ist die erste Mission, die Sendung Jesu. Er ist unerschütterlich in seiner Liebe, in seinem Drang. Dort, wo wir erschüttert und verschüttet sind, da kommt er hinein, unerschütterlich, Jesus, unser Herr. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Das Entscheidende, was Jesus betet, kommt danach. Er sagt, so wie ich gesandt bin, so auch sie. Jesus sendet auch uns die zweite Mission. Jesus will, dass wir unsere Schritte in die Erschütterung dieser Welt lenken. Dort, wo Leid ist, dort, wo Sprachlosigkeit herrscht, dort, wo einfache Antworten verstummen, dorthin sind wir gesandt. Ein Bischof hat mal gesagt, wer in Gott eintaucht, wer wirklich in Gott tief eintaucht, der taucht früher oder später immer bei den Armen auf. Wer in Gott eintaucht, taucht früher oder später immer bei den Armen auf, bei denen, die in Not sind. Es geht um Mission, es geht um Diakonie, es geht um Hingabe. Rausgerufen werden aus Bequemlichkeit und Trott, aus dem, das war schon immer so. Ein junger Christ hat mal einen Älteren gefragt, früher haben die Menschen Gott gesehen und häufiger erlebt. Warum sehen die Leute heute Gott nicht mehr so? Und der Ältere antwortet, weil sich niemand mehr so tief beugen möchte. Weil sich niemand mehr so tief beugen möchte. Wir haben den Weg Jesu zu gehen, ganz so wie Jesus. Und dann, wenn wir in Bewegung sind, dann werden wir ihn auch erleben. Dass wir dort noch Hoffnung sehen, wo andere keine Hoffnung mehr haben. Dass wir dort noch nach verschütteten Menschen suchen und investieren, wo andere nur kaputte Steine sehen. Dass wir aus Schutt und Asche immer noch auf Verstehung erhoffen. Bin ich bereit, dorthin zu gehen, wohin Gott geht? Bin ich bereit, ins Verschüttete zu gehen? Wir Christen haben auch die Gefahr, bei Erschütterung, bei Not und Krisen, bei Leiderfahrung und bei schlechten Nachrichten, dass wir uns selber zuerst sichern, dass wir uns zurückziehen in unsere Heimat, in unseren Ort, in unsere Familien, in unsere Häuser, in die Gemeinde, dass wir uns zurückziehen. Aber das ist die Gefahr, weil das ist der falsche Weg. Uns kann in dieser Welt nichts erschüttern, denn wir haben hier nicht unsere Heimat, wir haben hier nichts zu verlieren. Durch Christus, den Unerschütterlichen, haben wir nichts zu verlieren. Unsere Aufgabe ist es bei Erschütterungen dieser Welt, wenn Krise und Sturm tobt, dass wir rausgehen und helfen und suchen, wo Verschüttete sind. Wir sind die Krisenhelfer dieser Tage. Bin ich dazu bereit? Viele von uns würden sagen, ja, Jesus, ich folge dir nach. Wo immer du hingehst, ich diene dir mit meinem Leben. Kann es nicht sein, dass wir mit diesem Bekenntnis auch indirekt und unbewusst auch immer ein paar kleine Bedingungen anfügen? Dass wir da ein paar kleine Dinge mitmeinen, die wir nicht so sagen, aber die eigentlich immer da sind. Jesus, ich folge dir nach. Ich diene dir treu, wenn es auf jeden Fall hier ist, wo ich bin. Wenn ich auf jeden Fall finanziell abgesichert bin. Wenn ich nicht auf das und das verzichten muss. Ich weiß nicht, was deine Bedingungen und Kriterien sind, aber ich glaube, die meisten haben immer wieder in der Nachfolge Jesu, so radikal sie gemeint ist, ein paar kleine Kriterien, ein paar kleine Bedingungen für die Nachfolge, ein paar kleine Einschränkungen. Was ist es bei dir? Was hält dich ab, ganz dich hinzugeben? Was hält dich ab, deine Berufung zu leben? Was hat Gott dir anvertraut? Wo wird es in deinem Leben erfahrbar, dass du zu Jesus gehörst, dass du zu seiner Welt gehörst, dass du sein Kind bist? Welche Ausstrahlung hat das? Wir sind doch Lichtträger. Licht gehört dorthin, wo es dunkel ist. Salz gehört in die Suppe. Wo sind wir das? Wo übernehmen wir Verantwortung? Wo suchen wir das Stadtbestes? Es ist leicht, Applaus zu klatschen, wo Menschen Gutes tun und sich einsetzen. Es ist leicht, vom Sofa aus zuzunicken, wo sich Christen in aller Welt engagieren. Was ist mit mir? Wo bin ich dran? Und dann sagen viele immer wieder, es gibt so viel Leid, es gibt so viel Not. Und ich sage das selber immer wieder. Es gibt so viele Menschen, die ich jeden Tag besuchen könnte. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wo soll ich anfangen? Es nützt doch gar nichts, wenn ich jetzt, ja, es ist doch alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, meine kleine Hilfe. Nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, es nützt doch gar nichts. So resignieren viele Christen leider immer wieder. Und ich sage deutlich, nein. In dem wunderbaren Buch von Martin Schleske, diesem Geigenbauer aus München, Der Klang, habe ich gelesen, man kann die Not der vielen nicht aufaddieren, wie in der Mathematik. Für den Einzelnen ist es immer seine ganze Not. Es ist Unsinn, die vielen Menschen in Not zu sehen und zu denken, das ist jetzt eine riesige Not, als könnte man das aufsummieren und zu einem großen Haufen machen. Es gibt immer nur die Not des Einzelnen. Und einem Einzelnen ist dann geholfen, wenn ich ihm, den einen, ganz helfe. Klar geworden ist mir das bei der Geschichte. Ich glaube, Augustinus hat sie am Anfang erzählt. Da ging ein Mann früh am Morgen am Strand spazieren. Es hat noch nicht mal der Morgen gedämmert. Und im Nebel sah der Neugierige in der Nähe des Ufers eine Gestalt, die etwas aufhob und ins Wasser warf. Der Neugierige ging der Sache nach und sah, mit der nächtlichen Flut, da wurden alle Seesterne ans Ufer gespült und mit der aufgehenden Sonne würden sie alle sterben müssen. Der Neugierige sah nun zum Ufer und sah den anderen, wie er Tausende von gestrandeten Seesternen um sich hatte. Alles voll. Alles voller gestrandete Seesterne. Und er sah, wie der eine immer einen ins Wasser warf. Und der Neugierige sagte ihm, du wirst es nicht schaffen, alle diese Seesterne zu retten. Ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ist es nicht egal? Ist es nicht sinnlos? Aber der andere war immer noch mit den Seesternen beschäftigt und hielt gerade einen in der Hand, den er ins Wasser werfen wollte, drehte sich um und sagte, diesen Burschen hier ist es sicher nicht egal. Und warf ihn ins Wasser. Es ist unsere Mission, nicht vor der Masse zu erschrecken und zu sagen, es macht eh keinen Sinn, wenn ich hier jetzt was mache. Fang bei dem einen an und dann ist dem geholfen. Und wenn das jeder macht, da ist schon vielen geholfen. Und wenn du fertig bist, kannst du zum nächsten gehen. Wir haben einen Auftrag. Wir müssen nicht die Welt retten. Aber einem Menschen die Liebe Gottes nahe zu bringen, das verändert seine Welt auf jeden Fall. Wo sind deine Seesterne? Wo ist dein Seestern? Um das nochmal anders deutlich zu machen. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche oder schon vor 2 Wochen bei der Allianzwoche das mit den Bäumen und den Wurzeln. Und da habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und ich habe von einem besonderen Baum gelesen. Ich kenne mich da ja eigentlich nicht so aus. Aber es hat mich fasziniert, von der Wüstenakazie zu lesen. Wenn solch ein kleines Pflänzchen in der Wüste aussammelt, dann braucht die auch Nährstoffe und Wasser. Aber im Wüstensand ist das beides leider schwer zu finden. Aber die Wüstenakazie gibt nicht auf. Diese kleine Pflanze wandert durch den Wüstensand und senkt schließlich ihre Wurzeln bis sage und schreibe 80 Meter tief in den Sand hinein. So wie ich gelesen habe, die Pflanze mit den tiefsten Wurzeln, 80 Meter in die Tiefe. Und dort unten in den Urschichten findet sie Wasser und Nahrung. Und dort mitten in der Wüste wächst sie auf. Was für ein Bild. Um diesen Baum siedeln sich andere Pflanzen an. Menschen kommen und lagern sich in ihrem Schatten. Es entsteht in der Wüste ein kleiner Lebensraum, ein Mini-Biotop, eine Oase. Ein schönes Bild für uns Christen. So sollen wir Menschen in der Wüste von Isolation und Einsamkeit, in der Steppe von Angst und Verzweiflung, im Sand der Nichtigkeit und Vergänglichkeit. So sollen wir Menschen in der Dürre von Schuld und Sorge, in der Sonnenglut von Leiden und Sterbe, so sollen wir ihnen ein kleiner Lebensraum sein. Dazu müssen wir unsere Lebenswurzeln tief hinein, ganz tief hinein, in die uralte Geschichte Gottes mit seinen Menschen hinabsenken. In die tiefsten Schichten der Liebe Gottes, ins Kreuz und Auferstehung Jesu. Dort raus unsere Lebenskräfte beziehen und dann wächst ein Hoffnungsbaum, auch wenn die Umstände die Welt nicht viel hergibt. Aber in unserem Schatten können sich andere ausruhen. Ein Stamm zum Anlehnen. Wer von uns das Wasser des Lebens findet, der wird auch für andere zu einem Ort des Lebens, die in der Wüste unterwegs müde und matt geworden sind. Jesus sagt doch in Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist doch genau das. Die Wüstenakazie, auch ein gutes Bild für uns Christen. In Tansania, da gibt es so ein Haus, das heißt Ikabiru, das heißt großer Baum. Das ist genau damit gemeint. Es ist ein Haus für behinderte Menschen. In Tansania, westlich des Viktoriasees, da finden 60, 70 Leute, die es sonst nicht einfach haben, die finden dort Aufnahme und Geborgenheit. Im Schutz des großen Baumes, da werden Menschen versorgt, dort blühen sie auf, werden genährt und gesättigt. Das ist das Beispiel dort. Und die Frage ist, was ist mein Beispiel, was ist dein Beispiel? Wo bin ich Salz und Licht? Wo sind meine Seesterne? Jesus ist in die Welt gesandt, so auch wir sind in die Welt gesandt. Wir gehören zwar nicht hierher, es ist nicht unsere ewige Heimat, aber wir haben hier noch einen Auftrag. Amen.